IT bietet einfach für Menschen mit Behinderung unglaubliche Chancen.
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ich bin einerseits selbstständiger Berater.
Ich bin Unternehmensberater für Mitarbeiter- und Kundenbindung.
Barrierefreie IT und ein inklusiver Ansatz im Unternehmen kann dazu führen, dass man wirklich Gewinn bringt, Menschen mit Behinderung auch im eigenen Unternehmen beschäftigen kann.
Werte und Wandel, der Podcast zum Thema inklusives Management in Unternehmen.
Hallo Herr Gierke, hier ist Herr Haase. Wir hatten uns neulich im Zug kennengelernt, auf der Zugfahrt nach Hamburg. Und haben Sie 2 Minuten, oder störe ich Sie gerade?
Ich erinnere mich gut an Sie. Das war ein tolles Gespräch, was wir hatten. Schön, Sie zu hören. Natürlich, 2 Minuten habe ich auf jeden Fall für Sie. Ich habe zwar gleich einen Termin, aber legen Sie los.
Ganz kurz. Mir ist unser Gespräch nochmal durch den Kopf gegangen und ich frage mich, wie ich das am besten anstelle, wenn ich eine Mitarbeiterin einstellen möchte, die eine Behinderung hat. Und ich kann mir das nämlich vorstellen für eine ganz konkrete Position bei mir in der Auftragsbearbeitung. Und ich weiß einfach gar nicht, wie ich das richtig angehen kann von vornherein, um nicht gleich irgendwelche Fehler zu machen.
Ja, wissen Sie, das ist echt das Tolle am digitalen Wandel. Ne? Irgendwie, Sie haben eine Möglichkeit, jemanden zu beschäftigen und das wahrscheinlich wirklich nur deswegen, weil Sie das eben auf IT-Basis sozusagen machen. Großartig, freut mich total. Mhm. Und das gibt so viele Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Und was Sie aus meiner Sicht als erstes beachten sollten, ist natürlich, dass die Ausschreibung Menschen mit Behinderung auch anspricht. Ne? Und wenn Sie schon die Möglichkeit haben, können Sie das sogar expliziter formulieren in der Ausschreibung. Das ist das Erste. Das ist einfach nur der Text. Ne? Und das Zweite ist natürlich, die Stellenanzeige muss barrierefrei sein. Ne? Also nicht, dass es passiert. Ja. Ist mir letztens passiert. Da konnte ein blinder Mensch sich nicht bewerben, weil gerade der Haupttext für ihn nicht zugänglich war. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich habe ihm dann geholfen und so weiter, konnte sich dann doch bewerben, aber wirklich nur mit Hilfe von 2, 3 Leuten aus seinem Umfeld. Ne? Sonst wäre das nicht gegangen.
Nicht Sinn der Sache, ja.
Nicht Sinn der Sache, ganz genau. Naja, und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl an anderen Unterstützungsangeboten. Dafür reicht jetzt echt nicht die Zeit. Aber ich hab einen Tipp für Sie. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche noch ein Interview geführt, genau zu dem Thema. Und das würde ich Ihnen gerne zukommen lassen. Da habe ich mit 2 sehr kompetenten Leuten gesprochen, genau über das Thema. Und die, ich glaube, wenn Sie das gehört haben, dann sind Sie so weit im Bilde, dass Sie direkt loslegen können.
Oh, wunderbar. Ja, wenn Sie mir das zukommen lassen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das wäre toll.
Ich schicke es Ihnen einfach per E-Mail.
Das prima. Prima, vielen Dank.
Bitte schön, sehr gerne.
Dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten.
Kein Problem.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht bis ganz bald mal.
Hoffentlich, bis dann. Tschüss.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Detlef Gierke am Mikrofon. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage nach den Beschäftigungspotenzialen für Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt. Heute mit dabei
Michael Große-Drenkpol. Ich bin tatsächlich nicht mehr beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe beschäftigt, war lange mein Arbeitgeber. Und dort habe ich ja im Inklusionsamt Arbeit, so heißt es richtig, im Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung gearbeitet.
Mein Name ist Holger Ross. Ich bin beim Landschaftsverband aktuell beschäftigt, bin dort im technischen Beratungsdienst. Wir beraten Arbeitgeber und Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben und sorgen dafür im Prinzip, dass Menschen und Arbeitgeber sozusagen zusammenkommen und weiter beschäftigt werden können.
Ich fange mal an mit dir, Michael. Du hast ja die ganze Entwicklung von den Anfängen der PCW-Hilfsmittel mitbekommen in den 80er Jahren bis heute, alles miterlebt. Und es ergaben und ergeben sich ja gerade daraus nach wie vor eben diese riesigen Beschäftigungspotenziale. Und was unterscheidet nach deinem Gefühl vielleicht eher den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung von damals gegenüber dem von heute?
Ja, also es gibt schon strukturelle Veränderungen, das muss man ganz klar sagen. Einfach zum Beispiel dadurch, dass Arbeitsplätze, die es früher gab, auch aufgrund so technischer Gegebenheiten, wie zum Beispiel die vorhandene Nachrichtentechnik, Telefontechnik, da hatte man ja in jeder Stadtverwaltung, in jedem Amt, auch in größeren Firmen, in Banken, Versicherungen, da gab es mehr oder weniger große Telefonzentralen. Da waren viele Menschen beschäftigt. Das war auch in den Berufsbildungs- und Förderungswerken auch immer eine Ausbildung im Bereich der Telefonie. Das muss man sagen, das gibt es heute nicht mehr. Also bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Das andere sind, also das, was man früher auch viel hörte, waren Schreibarbeitsplätze. Das sind tatsächlich so nach Diktat vom Band die Texte erstellt hat. Da gab es auch wirklich viele Menschen, die dort beschäftigt waren. Und da kann ich mich noch an Arbeitsplätze erinnern, wo eben über Speicherschreibmaschinen, mit taktiler Ausgabe da was gemacht wurde. Also da gab es wirklich viele findige Menschen, die viel entwickelt haben. Aber das war in den 80er Jahren. Und da gab es diese Arbeitsplätze. Und das hat sich tatsächlich verändert. Und durch die Differenzierung, durch die Veränderung in der Technik ist es so langsam wegdiffundiert. Also gerade, also nicht im Gesundheitsbereich, ne? Diese Arbeitsplätze gibt es nach wie vor. Aber auch heute ist es natürlich so, dass wenn ich eine Praxis führe, brauche ich einen Computer. Ich muss irgendwie einen Zugang zur Informationstechnik haben, muss meinen Kalender führen können etc. Und da sind von den, ich weiß nicht, Ende der 70er Jahre wurde, glaube ich, in Horb von dem Schöner elektromechanische Braillezeile entwickelt. Die gab es auch lange in den Telefonzentralen. Und die allerersten, die jetzt im EDV-Zeitalter angefangen sind, und das wissen auch nicht viele, war eine Ausbildung im Berufsförderungswerk in Heidelberg, wo im Bereich der Informationstechnik Menschen mit einer Bildschirmlinse und dem Opticon gearbeitet haben. So ein erster Schritt, um eben auch Menschen im IT-Bereich, die also mit einer Seheinschränkung dort einzusetzen. Also da fing das an. Und dann wurde das natürlich dadurch, dass eben die Braillezeilen, also die taktilen Ausgaben für Computersysteme immer besser wurden, wurde das natürlich auch mehr, sodass also der Zugang zu Computersystemen über taktile Zeilen, und da hat sich die Piezotechnik und 8-Punkt-Braille einfach durchgesetzt.
Holger, sag mal, in deinem aktuellen Alltag, kennst du Unternehmen, die tatsächlich diesen inklusiven Ansatz von vornherein fahren?
Also es gibt schon Positivbeispiele. Eher aus dem Behördenbereich, muss man natürlich sagen, weil da gesetzliche Verpflichtungen auch eine größere Rolle spielen als im Privatbereich bei Unternehmen.
Ah ja, okay. Also du kennst eigentlich kein mittelständisches Unternehmen, was von vornherein von sich sagt, wir sind ein inklusives Unternehmen.
Nein, da wüsste ich jetzt keinen Betrieb.
Siehst du denn irgendwo bei diesen Unternehmen ungenutzte Potenziale, also Unternehmen, für die es eigentlich ein leichtes wäre, das umzusetzen, die es aber trotzdem nicht tun?
Unternehmen kämpfen an vielen Fronten. Wirtschaftlichkeit, jetzt gerade zur Zeit ist ja auch die wirtschaftliche Situation schwierig und das Thema Barrierefreiheit, das ist da vielleicht dann nicht auf Prio 1 tatsächlich, wenn man nicht damit konfrontiert ist, weil Mitarbeiter vielleicht dieses Problem hat oder es braucht die Barrierefreiheit, dann also an Potenzialen natürlich immens tatsächlich. Einfach wenn eine Firma so inklusiv wäre, dass sie die Software oder die Gebäude, die Arbeitsstätten, die Arbeitsplätze barrierefrei anbieten könnte, dann wäre es tatsächlich so, dass man dass sich jeder bewerben könnte mit oder ohne Behinderung und der beste Kandidat mit den besten Kompetenzen würde genommen und nicht derjenige, der die Software bedienen kann.
Nochmal eine Frage an dich, Michael. Eine Frage, die ich mir notiert habe im Vorfeld. Was würdest du einem Menschen mit Behinderung, mit mittlerer Reife oder Abitur heutzutage raten, der dich fragt, was er lernen oder studieren soll?
Ja, schwierige Frage, weil das erstmal völlig unabhängig, weil ich sag ja, komm, der Handicap soll er nicht definieren, sondern erstmal würde ich mir mal sagen, mach das, wofür du brennst, also wo ist deine Leidenschaft, und dann kann man ja mal gucken, wo man hinkommt. Was ich immer sagen würde tatsächlich ist, arbeite an deinen Werkzeugen. Also guck, dass du eine gute Hilfsmittelkompetenz hast. Das wär eigentlich das Entscheidende. Weil das hemmt dann, also wenn ich die nicht habe, habe ich einfach einen Nachteil im Zugang zu Hilfsmitteln.
Welche Fehler kann man als Mensch mit Behinderung in Bewerbungsgesprächen machen? Und wart ihr überhaupt bei solchen Bewerbungsgesprächen vielleicht auch sogar mal live dabei und habt das mitbekommen? So, das würde mich wirklich interessieren.
Ich bin jetzt bei Gesprächen auch nicht beteiligt gewesen, habe aber häufige Anrufe von Personalabteilungen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Personalabteilungen, die gesagt haben, ja, der Bewerber hat einen tollen Eindruck gemacht, aber wir wissen nicht so richtig, wie können wir das da, klappt das in der Praxis? Können wir den wirklich beschäftigen? Und der ist vielleicht sehbehindert, blind, der kann nicht zugreifen auf bestimmte Dinge. Und wie macht er das mit Papier? Wie ist, wenn er Rechnung kontrollieren soll? Und dass man da genau halt eingreifen sollte oder als, auch als Beratungsnetzwerk dann reinkommt und sagen kann, ja, es gibt da Möglichkeiten, wie Michael sagte, entweder durch Technik, immer erstmal Technik und vielleicht aber auch dann, wenn es nicht mit Technik geht, durch Arbeitsassistenz, dass diejenige auch eingestellt wird dann, weil der Eindruck im Gespräch dann so gut war auch. Also das gab es schon häufiger tatsächlich, das ist so ganz positiv. Wo dann einfach die Unternehmen Unterstützung brauchen und so diese so ein bisschen auch Ängste, in Anführungsstrichen natürlich, können wir den und klappt das? Ja, es klappt und mit der Unterstützung, mit entsprechender technischer Gestaltung klappt das.
Und wenn man dann drin ist, würde ich sagen, dann kann man sich und muss man sich auch mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandersetzen, weil, wie gesagt, es kann, und das war auch gar nicht unüblich, gerade am Anfang, wo man halt sagen musste, so, also es braucht sozusagen Vorlesekräfte für einen Bildschirm, was im Grunde verrückt ist, weil früher waren es tatsächlich, waren Menschen mit einer Sehbehinderung die allerersten, die überhaupt einen Computer hatten, in der Behörde oder in Unternehmen. Die waren so technologische Führungskräfte in dem Bereich, dass man dann anfängt und sagt, so, jetzt müssen wir uns mit dem Thema auch nochmal auseinandersetzen, wie können wir euch da unterstützen, was bedeutet überhaupt Barrierefreiheit, weil das interessiert die eigentlich am Anfang gar nicht so. Sondern es ist eher nochmal eine Hürde, so nach dem Motto, was müssen wir denn jetzt noch alles machen, damit die Menschen überhaupt hier arbeiten können. Es ist viel leichter zu sagen, so wir glätten erstmal den Weg an vielen Stellen. Wir gucken also, was schon geht, das kann man machen, Dinge, die man einfach machen kann, die sollte man auch machen. Und wenn dann der nächste Schritt ist, so, überlegt euch mal, wenn ihr jetzt eine neue Software kauft und ihr wisst, da ist jemand mit Handicap und der braucht das auch, dann macht das doch gleich mit einer richtigen Ausschreibung und guckt, dass die barrierefrei ist. Also das wäre so der Weg, um reinzukommen. Weil stellt euch vielleicht auch nochmal als Unternehmen dar, weil viele Unternehmen arbeiten da ja auch mit und sagen, wir wollen es attraktiv machen. Und ich frage mich ja, warum soll das nicht attraktiv sein, wenn man sagt so, wir sind ein inklusives Unternehmen. Ne, wir schätzen alle Menschen, es ist völlig egal, wie die orientiert sind, mit welchem Handicap wir kommen. Das, was zwischen den Ohren passiert, das ist uns wichtig. Und damit kann man auch werben, finde ich. Und da kriegt man auch gute Leute.
Was würdet ihr gerade im Hinblick auf das BFSG Unternehmen raten? Oder wie gehen Unternehmen eigentlich mit den Anforderungen des BFSG um? Ist das überhaupt Thema aktuell?
Ja, leider ist das bei mir, es gab jetzt ein, zwei Anrufe dazu zum BFSG von Arbeitgebern, aber noch nicht flächendeckend. Es ist tatsächlich so, dass es anscheinend noch nicht richtig angekommen ist bei den Arbeitgebern. Man muss ja auch sagen, dass sich das BFSG sehr mit dem Privatbereich beschäftigt. Das heißt, da die Situation für viele echt verbessert. Online-Banking, Online-Shops oder auch elektronische Geräte von der Stange barrierefrei. Das ist super, aber da, wo wir uns bewegen oder wo ich mich bewege, im Arbeitsmarkt, in den Firmen, da greift das BFSG ja noch nicht. Das heißt, dass da eine Software barrierefrei sein muss, steht ja nicht im BFSG. So dass Arbeitgeber sich natürlich nur mit dem beschäftigen, was sie, wie Michael das eben auch sagte, auch unmittelbar betrifft. Von daher ist da vielleicht auch nochmal eine Novellierung oder eine Erweiterung des BFSG vonnöten, um auch Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Und du hattest ja nach einem Tipp gefragt,
ja,
Unternehmen für Beschäftigte oder künftig Beschäftigte. Und ich glaube, dass tatsächlich vieles heute schon möglich ist. Das ist so vielleicht auch eine kleine Zusammenfassung, dass es natürlich noch Barrieren gibt, aber dass man mit dem Unterstützungsnetzwerk, mit den technischen Beratungsdiensten, mit den Integrationsfachdiensten vor Ort, dass man durchaus in vielen Fällen auch Lösungen finden kann, sodass eine Beschäftigung funktioniert und auch eine gute, dass es auch gut funktioniert. Sei es mit Technik, sei es mit Arbeitsassistenz, dann, Michael sagte schon, bestimmte Bereiche sind vielleicht nicht so günstig oder sind weniger günstig, aber es gibt ja unendlich viele Jobs und dadurch entstehen auch viele Möglichkeiten, die heute noch nicht genutzt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, ein Unternehmen, was inklusiv ist, was, wenn Neubauten passieren, wenn neue Software angeschafft wird, dass dann darauf geachtet wird, dass es nativ barrierefrei wird. Und dann hat man in der Zukunft vielleicht, also am Horizont, dann noch viel bessere Möglichkeiten.
Das ist auch übrigens eine Erkenntnis, die ich aus diesem Gespräch nochmal ganz deutlich ziehe. Die Anforderungen an Menschen mit Behinderung oder an Menschen ohne Behinderung sind eigentlich immer die gleichen. Das Einzige, was ich hieraus ziehe, ist sozusagen, wie einfach es letztlich wäre, für ein Unternehmen zumindest etwas inklusiver zu werden, wenn zum Beispiel die Personalabteilungen mehr darüber wüssten, wie viele Hilfsmittel sie sozusagen schon in der eigenen Tasche haben oder im eigenen Unternehmen schon per se haben. Das Wissen darüber fehlt häufig. Und vielleicht sollte man da vielleicht auch ansetzen, weil darüber könnte man sozusagen mit einem kleinen Schalter schon ein klein wenig inklusiver werden.
Das ist so. Und das, Holger, das auch in der Beratung war es schon immer so, dass man sagte, oh, das ist zu klein auf dem Bildschirm. Ich zeige euch mal den Tastendruck, womit es größer geht. Und es ist einfach drin. Ja, das haben die mit eingebaut. Und so wäre es doch toll, ja, wenn das bei allen Dingen so funktioniert. Ob die Anwendung da mitspielt, ob der Cursor verfolgt wird. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich zeigt das ja, und das ist ein gutes Bild dafür, guck mal, Inklusion ist gar nicht so schwierig, wenn man es von vornherein mitdenkt. Und man muss manchmal nur ein bisschen graben und dann sieht man es schon. Guck mal. Also auch diese Hürden ein bisschen zu senken, nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht sogar sehr, zu sagen, so hier, da gibt es einfach Wege. Und lasst euch nicht vom Handicap definieren, sondern da, das muss man wegräumen, das kriegt man auch hin, wenn der gute Wille da ist. Ja, dann geht's auch.
Ein wunderbarer Schlusssatz von euch beiden. Und ich danke ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Gerne, ja, gerne.
Vielen Dank, Detlef. Danke für die Einladung.
Werte und Wandel. Der Podcast der Inklusion an der Informationstechnologie in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam beleuchten wir, wie Unternehmen durch Inklusion nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern auch zukunftssicher und erfolgreich agieren können. Lassen Sie sich inspirieren von spannenden Gesprächen, Expertinneninterviews und praxisnahen Einblicken. Ein Podcast des Projekts Werte IT, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, unter der Federführung des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V., wissenschaftlich begleitet von der Universität Siegen.